Guten Morgen. Morgen. Ich möchte heute mit euch ein paar Schlüsselstellen aus dem Leben von einer Person in der Bibel anschauen, die mir persönlich sehr wichtig ist. Das ist eine Person, an die denke ich irgendwie erstaunlich oft und ich finde, das ist ein großes Vorbild in verschiedenen Themen. Und diese Person hat ein bestimmtes Thema in seinem Leben, was ich finde, was zu Advent ganz gut passt. Und zwar, diese Person kennt dieses Thema, dass Gott etwas verspricht und dass man dann damit umgehen muss, dass vielleicht die Erfüllung nicht gleich kommt. Dass Gott etwas ganz stark und deutlich versprochen hat und dann wartet man und man wartet und man wartet und man wartet und irgendwie passiert scheinbar gar nichts. Gott hat's versprochen und jetzt, das soll das Thema von der heutigen Predigt sein. Und ich finde, das passt tatsächlich ziemlich gut zu Advent, weil ich mir denke, wir alle warten im Moment auf was. Wir machen Türchen auf und wir zünden Kerzen an und wir holen Süßigkeiten aus kleinen Socken und so. Und wir sind auf einmal wieder wie kleine Kinder, die zählen ja nur noch 7-mal schlafen und dann ist Weihnachten. Ich weiß nicht, ob euch diese Info jetzt gerade stresst oder eher freut, aber ja, es ist noch 7-mal bis Weihnachten. Aber das Ganze geht tatsächlich noch tiefer, dachte ich mir, weil wenn wir nächste Woche an Heiligabend daran denken wollen, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist und dass wir an diese Weihnachtsgeschichte uns so nochmal erinnern wollen, dann könnte vielleicht dieser Sonntag vor Heiligabend eine Erinnerung sein an die Zeit vor dem ersten Weihnachten. Weil das war ja sozusagen auch eine erste Adventszeit. Weil da hat Gott nämlich auch ein Versprechen gegeben, und zwar ein ziemlich starkes Versprechen. Das klingt in etwa so: Uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Er heißt Wunderrat, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Wow! Aber wann und wo? Wo ist denn dieses Kind? Und dann auf einmal ist ein ganzes Volk dabei, eine jahrhundertelange Adventszeit zu haben, wenn man so will. Und irgendwie tut sich nichts. Von dem her, Gott hat's versprochen, aber und jetzt? Und ich finde, dieses Thema kann vielleicht auch dir persönlich helfen, wenn du deine Bibel aufschlägst und dir manchmal solche Stellen entgegenkommen, wie zum Beispiel: Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und Gott wird uns Zukunft und Hoffnung geben und er wird bei uns sein alle Tage bis an der Weltende. Und ich denke mir, cool, aber vielleicht sehe ich davon gerade gar nichts und spüre nichts davon und denke mir, wann genau soll das jetzt sein? Und deshalb möchte ich heute mit euch die Bibel ganz vorne aufschlagen, und zwar im ersten Buch Mose. Und ich möchte euch mal unsere Hauptfigur für heute Morgen vorstellen. Und zwar, um euch ein bisschen darauf einzustimmen, auf diese Person, habe ich einen kleinen Lebenslauf mitgenommen, den mal der Pastor Tim Keller sehr schön, wie ich finde, in so einem fiktiven Dialog zusammengefasst hat. Und der geht so: Gott sagt: Abraham, pack deine Sachen, zieh weit weg von hier, in ein fernes Land, was ich dir zeigen werde. Und Abraham sagt: Wohin denn? Und Gott antwortet: Das erzähle ich dir alles später, für den Moment vertrau mir einfach. Und nach dieser Reise sagt Gott: Abraham, siehst du dieses Land? Dieses ganze Land werde ich dir geben. Und Abraham merkt, dass da überall schon Leute wohnen und dann sagt er: Wann denn? Und Gott antwortet: Das erzähle ich dir alles später. Für den Moment vertrau mir einfach. Und Gott sagt: Hey Abraham, ich werde dir ein Kind schenken und so viele Nachkommen. Und Abraham merkt, dass er gar keine Kinder bekommen kann. Und dann fragt er: Wie denn? Und Gott antwortet: Das erzähle ich dir alles später. Für den Moment vertrau mir einfach. Und dann kommt der Moment und Abraham bekommt ein Kind. Und die Freude ist riesig. Und dann sagt Gott: Abraham, nimm doch diesen Sohn, den du liebst, und bring ihn mir zum Opfer da auf einem Berg. Und wo der genau sein wird, das werde ich dir erst noch zeigen. Und Abraham denkt: Warum denn? Und Gott sagt: Das erzähle ich dir alles später. Für den Moment vertrau mir einfach. Gott hat's versprochen. Und jetzt? Damit beschäftigen wir uns heute. Wie schon angedeutet, möchte ich heute mit euch ein paar Schlüsselstellen aus dem Leben von Abrahams nur streifen. Das ist ja ein längerer Text. Ich möchte nur ein paar Kerngedanken rausziehen, die mir an dieser Stelle wichtig sind. Und ein erster Gedanke, den ich hier sehr passend finde, ist: Gottes Versprechen fordern Geduld. Wenn wir unsere Bibel aufschlagen, dann begegnen wir Abraham zum ersten Mal im 11. Kapitel der Bibel, im ersten Buch Mose. Man könnte sagen, dass sein Leben sozusagen mit einem Versprechen beginnt. Abraham hieß damals noch Abram und er wird uns folgendermaßen vorgestellt. Ich lese mal nach der neuen Genfer Übersetzung. Sowohl Abram als auch sein Bruder Nahor heirateten. Abrams Frau hieß Sarai und Nahors Frau Milka. Sarai konnte aber keine Kinder bekommen. Na und eben fast schon ironisch heißt unser Mann hier Avram. Und das bedeutet übersetzt sowas wie erhabener Vater. Und wir merken schon, dass da irgendwo eine Spannung im Raum steht. Ja, jedes Mal, wenn diesen Mann irgendjemand anspricht, dann denkt er dran, was für ein erhabener Vater ohne Kinder er ist. Und dann auf einmal, wenn, das muss einen doch furchtbar fuchsen, kommt Gott ins Spiel. Wir sind noch sehr weit vorne in der Bibel. Die Sintflutgeschichte ist nur ein paar Kapitel davor. Gott pickt sich jetzt diesen einen Mensch raus und er flutet ihn zu mit Versprechen, könnte man sagen. Das hier ist der Moment, wo Gott zu Abraham spricht. Gleich der Anfang. Der klingt in etwa so. Der Herr sagte zu Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandtschaft und dein Elternhaus. Zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich werde dich segnen und deinen Namen groß machen. Du wirst für viele Menschen ein Segen sein. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Und durch dich sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Gott fordert den Abraham auf, Gewohntes zu verlassen und er verspricht ihm eine Menge wundervoller Dinge. Aber ein Versprechen in dieser Liste muss ziemlich hart gesessen haben. Wie soll er denn zum Stammvater eines großen Volkes werden, wenn man kein Kind hat? Und was ich an dieser Stelle ein bisschen krass finde, dass Gott nicht stört, dass das sozusagen nicht möglich ist. Und Gott wiederholt dieses Versprechen. Und er wiederholt es. Und er sagt es immer und immer und immer wieder. Ich habe mal in meiner Bibel gelesen, so eine Liste gemacht. Wie oft wiederholt denn Gott ab diesem Moment genau dieses Versprechen? Und ich bin auf über 30 Mal gekommen. Ich gebe euch mal einen kleinen Geschmack. Ich werde nicht alle vorlesen, aber nur so ein bisschen, um nachzuspüren, wie das klingt. Zitat. Abraham. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Deine Nachkommen werden sein wie der Staub der Erde. Deine Nachkommen werden so unzählbar viele sein wie die Sterne am Himmel. Du sollst nicht mehr Abraham heißen, erhabener Vater, sondern Abraham, Vater einer Menge. Ich will dich über alle Maßen mehren. Du sollst ein Vater vieler Völker werden. Ich will dich sehr fruchtbar machen. Ich will dich zu Völkern machen. Könige sollen von dir abstammen und so weiter und so weiter und so weiter. 30 Mal. Und das ist alles schön und gut, wenn man das so hört, immer wieder, und dass einem fast schon die Ohren schallen, dass man sagen muss, ja, ich hab's kapiert. Aber dann passiert halt nichts. Man hört das so und denkt sich, ja, und was jetzt? Aus den Zeitangaben im Text wird klar, dass Abraham 25 Jahre lang diese Versprechen immer und immer und immer wieder gehört hat, ohne dass sich irgendwas getan hat. Und da kriegt man doch langsam irgendwann so einen Moment, wo man sich denkt, Gott, kann das dein Ernst sein? Und zwischendurch gibt es dann natürlich noch die Phase, wo Abraham denkt, vielleicht verstehe ich Gott auch einfach falsch. Wie genau meint er denn das überhaupt? Da gibt es so einen Moment, wo Abraham mit seiner Frau redet. Ich sehe die beiden direkt so vor mir, wie sie diskutieren. Abraham, Gott hat dir ja gesagt, dass du mal ganz viele Nachkommen bekommst, oder? Ja, schon. Aber hat er eigentlich klar dazu gesagt, wer die Mutter sein soll? Wie meinst du jetzt das? Naja, ich meine, hier in der Gegend gibt es ja so einen Brauch, dass man auch sagen kann, naja, nimmst halt die Magd und zeugst mit deren Kind, das zählt ja auch irgendwie, oder? Hat er denn speziell was von mir gesagt? Hat er gesagt, das Kind kommt von Sarah? Und das ist doch eine gute Frage. Hat er? Schauen wir mal in der Bibel nach. Und wer nachguckt, merkt, nee, hat er nicht. Und dann denkt man, okay, vielleicht haben wir die Geschichte einfach falsch verstanden. Und dann machen sie das und Abraham bekommt ein Kind mit der Magd und alles wird noch viel schlimmer. Totale Unzufriedenheit in der Familie. Die Fragen werden noch viel mehr. Also ganz viel Spannung und man weiß gar nicht, hat sich das jetzt so gedacht? Wahrscheinlich, Gott wollte das so? Nee, er wollte es wahrscheinlich nicht. Ja, was sagt denn Gott dazu, zu dem, was wir jetzt hier von Schlamassel haben? Und Gott sagt gar nichts. Ab diesem Moment schweigt er. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern er schweigt ab diesem Moment 13 Jahre lang. Von Gott ist kein Wort mehr zu hören. Abraham ist 86 Jahre alt, als Ismael zur Welt kommt. Und er ist 99, als Gott zum ersten Mal wieder mit ihm spricht. Stell dir das mal vor. Stell dir mal vor, das letzte Mal, dass du Gott in deinem Leben irgendwie spürbar erlebt hast, das war das Jahr 2010, ja, vor 13 Jahren. Da war übrigens Obama gerade ein Jahr im Amt in den USA und wir hatten WM in Südafrika, wer das noch weiß. Aber stell dir mal vor, wenn dich irgendjemand fragt, wie geht's dir eigentlich persönlich so in deinem Gebetsleben und du sagst, na ja, also das letzte Mal, als ich irgendwie was von Gott wahrgenommen habe, da wurde gerade das Tablet erfunden, ja, das iPad ist gerade rausgekommen. Das ist doch komisch. Aber genauso war das für Abraham. 13 Jahre war da gar nichts. Gottes Versprechen fordern Geduld. Und Gott verlangt von den beiden mächtig viel Geduld. Aber dann tatsächlich, nach 13 vollen Jahren, fängt Gott wieder an zu sprechen. Und wir können gespannt sein. Was sagt er denn? Er bricht die Stille nach 13 Jahren. Und was sagt er? Er spricht von Sarah. Ich werde sie segnen. Ich werde dir einen Sohn von ihr schenken. Mein Segen geht noch weiter. Ganze Völker werden von ihr abstammen und große Könige von ihr hervorgehen. Und da beugte sich Abraham erneut nieder und berührte mit seiner Stirn den Boden. Aber im Stillen lachte er in sich hinein und dachte, ich bin 100 Jahre alt. Wie soll ich da noch Vater werden? Und Sarah ist schon 90. Da soll sie noch ein Kind zur Welt bringen. Gott, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Weißt du, man merkt es dem Abraham an. Weißt du, genau das hat er doch schon jetzt 25 Jahre lang gehört. Und ich glaube, am Anfang war es noch ein Tick glaubwürdiger. Ja, der Mann ist jetzt 99. Das wird doch langsam Blödsinn hier, oder? Und seiner Frau geht es überhaupt nicht anders. An einer anderen Stelle kommen Boten Gottes und wiederholen im Endeffekt genau dasselbe nochmal. Und da lacht dann auch Sarah. Weißt du, es gibt ja auch sowas wie eine biologische Uhr, oder? Und ich denke, wenn eine Frau mal über 90 ist, knapp an die 100, dann klappt das halt nicht mehr. Aber Gott stört sich anscheinend nicht daran. Und er wiederholt es einfach nochmal. Und er sagt, da sagte der Herr zu Abraham, warum hat Sarah gelacht? Warum denkt sie, dass sie zu alt ist, um ein Kind zu bekommen? Ist denn irgendetwas unmöglich für den Herrn? Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder, wie ich gesagt habe. Und dann wird Sarah einen Sohn haben. Sie lacht und Gott wiederholt das Versprechen einfach nochmal. Fast wie wenn er sagen möchte, ihr beiden hier, ja, ihr könnt lachen, so viel ihr wollt. Es ist mir völlig egal, wie sinnlos ihr das Ganze findet. Wenn ich das machen möchte, dann mache ich das, ja. Zu meiner Zeit natürlich, aber wenn ich was verspreche, dann wird das geschehen ohne Ausnahme. Ist denn irgendwas unmöglich für den Herrn? Sollte mir irgendwas unmöglich sein? Und ich merke an dieser Stelle schon, ja, die Geschichte von Abraham erzählt mir viel über das Leben von dieser Person da im alten Orient und seiner Familie, aber irgendwie erzählt es mir noch viel mehr über den Gott Abrahams, wie er ist. Und mir scheint, als wäre das öfter so. Wenn wir die Bibel aufschlagen, merken wir, Gott verspricht uns sehr vieles und er hält auch immer alles, was er verspricht. Aber er tut das vielleicht nicht immer gleich sofort. Und manchmal scheint auch die Anweisung etwas unklar und man fragt sich, wie hat er das jetzt eigentlich gemeint? Und manchmal scheint es, als lässt er uns hängen. Aber nicht, um uns in den Stich zu lassen, sondern mit einem Ziel, weil er an uns arbeiten möchte. Vielleicht geht es dir ja auch so, wenn du mal, keine Ahnung, wenn du deine Bibel aufmachst oder so einen christlichen Kalender an der Wand hast und da steht so ein Spruch drauf, habe deine Freude am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Cool, aber wann soll das sein? Und es gibt Tage, da lese ich so einen Vers und denke mir, ja, ganz genau so ist es. Und an manchen Tagen lese ich das und denke mir, ich sehe davon gar nichts. Und von Abraham möchte ich gerade, was das Thema angeht, lernen. Gottes Versprechen fordern Geduld. Es gibt einen zweiten Gedanken, der mir auch noch sehr wichtig ist an der Geschichte Abrahams. Und zwar der Punkt, mit Gottes Versprechen darf ich ehrlich sein. Die Versprechen, die Gott dem Abraham gibt, die fordern von ihm sehr viel. Das haben wir vielleicht schon ein Stück weit gemerkt. Aber ich finde es umso stärker, dass Abraham trotzdem so ein Vertrauen an den Tag legt, dass er Gott einfach glaubt. Ja, er lacht über manches und manchmal denkt er sich, wie soll das alles werden und so, aber er glaubt seinem Gott. Und ich finde, das sieht man sehr stark in Kapitel 15. Zuerst führt Gott Abraham an einem Abend vor sein Zelt und er zeigt ihm die Sterne. Und er wiederholt noch einmal sein Versprechen, dass Abraham ganz viele Nachkommen haben soll. Und dann steht im Text so ein ganz simpler Satz, da steht einfach, Abraham glaubte dem Herrn. Das finde ich super stark, weil ich mir denke, wow, Abraham, das ist sehr stark von dir. Aber dann geht die Geschichte noch weiter. Abraham sagt danach einen Satz, der mich persönlich fast noch mal ein bisschen mehr ermutigt. Und zwar klingt er in etwa so. Gott sprach zu Abraham, ich bin der Herr und ich habe dich aus Ur in Chaldäa geführt, um dir dieses Land zum Besitz zu geben. Abraham entgegnete, Herr, mein Gott, woher kann ich wissen, dass ich dieses Land jemals besitzen werde? Abraham sagt, woher kann ich wissen das? Mich ermutigt diese Stelle echt so sehr, weil ich denke mir, weißt du, unser Abraham hier, der ist wirklich ein Mensch, genau wie du und ich. Das ist kein irgendwie Superheld oder so. Weißt du, er geht mit Gott durch Höhen und Tiefen. Manchmal verspricht ihm Gott was und er glaubt es sofort, steht so da. An manchen Tagen lacht er drüber und manchmal sagt er, Gott, weißt du was? Ich glaube dir ja schon im Prinzip, aber kannst du mir nicht irgendwas geben? Kannst du mir nicht irgendwie ein Zeichen geben? Irgendwas, woran ich mich klammern kann? Woher kann ich denn wissen, dass das stimmt, was du sagst? Und was jetzt in Kapitel 15 folgt, ist für uns vielleicht ein Tick schwer zu verstehen. Und das liegt daran, dass diese Geschichte eben schon 4000 Jahre alt ist und sich in manchen Dingen vielleicht die Kultur eben ändert. Aber Gott nimmt im Folgenden diese Frage hier sehr, sehr ernst. Er gibt nicht mit einem Wort sowas zu erkennen wie, ja Gott, du musst, also Abraham, du musst ja einfach nur glauben und so, stell dich nicht so an, so fromm oder so, sondern er sagt, nee, wenn das hier der Abraham sagt, dann nimmt er das ernst. Und es klingt dann im Folgenden in etwa so. Abraham entgegnete, Herr, mein Gott, woran kann ich wissen, dass ich dieses Land jemals besitzen werde? Und Gott antwortete ihm, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube. Abraham brachte Gott die gewünschten Tiere, halbierte sie alle der Länge nach und legte sie jeweils den beiden Hälften einander gegenüber. Nur die Vögel zerteilte er nicht. So, man liest sowas in seiner Bibellese, 15. Kapitel der Bibel, und man denkt sich, was genau passiert hier eigentlich? Und interessant ist aber dabei, wenn man das so liest, dass Abraham anscheinend ziemlich genau weiß, was er tut. Ja? Gott gibt eine kurze Anweisung, er soll ein paar Tiere bringen, und auf einmal ist der Abraham voll in so einem Modus. Ja? Er bereitet da anscheinend voll was vor, und wir fragen uns, was ist das hier eigentlich? Hier passiert etwas, was in Abrahams Kultur sehr normal war und etwas, was in unserer Kultur auch sehr normal ist, nur sieht es ein Tick anders aus. Hier wird gerade ein Vertrag unterzeichnet. Abraham sagt Gott, Herr, mein Gott, woher kann ich wissen, dass ich das Land jemals besitzen werde? Und Gott antwortet sozusagen, Abraham, bring mir mal einen Stift und Papier, ich gebe dir das jetzt schriftlich. Nur, dass wir in unserer Kultur da, was das angeht, vielleicht ein Tick harmloser geworden sind. Ja, so ein bisschen Papier, ein bisschen Tinte und so. Aber damals im alten Orient hat das so ausgeschaut. Man hat diese Tiere genommen, man hat die halbiert, nebeneinander gelegt und sozusagen so einen Weg gelegt. Und dann haben beide Vertragspartner einmal den Weg durch diese Tiere durchgemacht, um damit zu sagen, wenn ich meinen Part dieses Bunds brechen sollte, dann soll es mir so gehen wie diesen Tieren hier. Um damit zu sagen, das ist kein Scherz, ich setze da mein Leben aufs Spiel. Und Abraham wusste das, anscheinend hat er das auch schon öfter gemacht. Im Buch Jeremia gibt es eine ganz ähnliche Geschichte, da merkt man, das war kulturell üblich. Man kann sozusagen sagen, hier wird jetzt ein Vertrag unterzeichnet und Abraham wusste das, er bereitet das vor. Und irgendwie hat er auch gewusst, wenn Gott das sagt, dann muss er auch da durchgehen, wie auch immer das dann aussieht. Und so legt er die Tiere dahin, bereitet sich auf alles vor und dann kommt auf einmal alles anders. Bei Sonnenuntergang fiel Abraham in einen tiefen Schlaf. Eine erdrückende Finsternis legte sich auf ihn. Er bekam schreckliche Angst. Inzwischen war die Sonne untergegangen und es war dunkel geworden. Und da erschien auf einmal etwas, das aussah wie ein rauchender Ofen und eine brennende Fackel und fuhr zwischen den zerteilten Tieren hindurch. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und versprach ihm, deinen Nachkommen werde ich dieses Land geben, vom Bach, der die Grenze nach Ägypten bildet, bis zum großen Strom Euphrat. Das ist echt eine Geschichte. Es wird dunkel und Abraham überkommt der Schlaf, aber es ist nicht irgendein Schlaf. Das Wort, was hier für Schlafen benutzt wird, gibt es ein paar Kapitel vorne weiter schon mal, wo Adam in Schlaf fällt und ihm die Rippe entnommen wird. Man könnte fast sagen, Gott versetzt ihn in diesen Schlaf, so wie eine Narkose oder so. Und auf einmal kann er nicht mehr durch diese Tiere gehen. Und diese Fackel, dieses Feuer entsteht und geht da durch und man merkt, Gott geht alleine durch. Man sieht eine Fackel, die diesen Weg geht und Abraham nicht. Man könnte sozusagen sagen, Gott nimmt den Vertrag, nimmt den Stift und unterschreibt auf beiden Seiten. Er sagt, ich hafte dafür, dass dieses Versprechen eingehalten wird und du hast dazu gar nichts zu sagen. Du kannst deinen Teil des Vertrags nicht mal brechen, weil du nicht mal mit unterschrieben hast. Ich stehe dafür ein, dass das, was ich versprochen habe, tatsächlich stattfinden wird. Und man denkt sich, Wahnsinn, Gott meint es wirklich ernst. Er verspricht dem Abraham, dass er dieses Land bekommen wird und er geht wirklich alles dafür ein. Und er sagt, Abraham, da kannst du nicht mal was dagegen tun. Wenn ich verspreche, dass du das Land bekommen wirst, dann ist das meine Verantwortung und du kannst dich einfach zurücklehnen und abwarten, wann das passiert. Aber ich gebe dir mein Wort dafür. Und ich finde das so stark, weil wie hat das Ganze denn angefangen? Es hat damit angefangen, dass Abraham einfach diese Frage gestellt hat. Herr, sag mal, woher kann ich denn wissen, dass das wirklich so sein wird? Und Gott nimmt so eine Frage total ernst. Der sagt nicht einmal sowas wie, ja, stell dich nicht so an, du musst halt einfach glauben oder so. Sondern er sagt, nee, dann gebe ich es dir halt schriftlich. Wenn dir das hilft, dann machen wir das. Und mir hat das sehr, sehr viel zu sagen, weil ich wirklich das Gefühl habe, ich möchte an dieser Geschichte lernen, dass ich mit Gott komplett ehrlich sein darf. Es gibt Momente, wo ich mich einfach komplett fallen lassen kann, weil ich weiß, ja, Gott meint es gut mit mir und ich lese so ein Versprechen und denke mir, ja, stimmt doch irgendwie. Aber es gibt auch Tage, wo ich mir unsicher bin und denke, nee, das stimmt irgendwie nicht. Und dann darf ich Gott das sagen. Dann darf ich Gott sagen, hey, gib mir doch irgendwas, zeig mir doch irgendwas. Woher kann ich denn wissen, dass du es wirklich gut mit mir meinst? Nur was man dazu vielleicht auch sagen sollte, ihr habt auch gehört, wie lange Abraham gewartet hat, bis er dieses Zeichen bekommen hat. Und wenn wir so ein Gebet sprechen, müssen wir nicht unbedingt damit rechnen, dass es noch heute Nachmittag kommt, sondern wenn Abraham zu dem Zeitpunkt schon 85 war, dann habe ich vielleicht für meine Feuersäule noch ein bisschen Zeit, sage ich mal vielleicht so. Was mir wichtig ist an dieser Stelle, ja, mit Gottes Versprechen darf ich ehrlich sein. Es gibt noch sehr, sehr viel zu sagen über Abraham und seinen Gott. Es sind ja viele Kapitel, die vollgepackt sind mit so Kleinigkeiten, wo ich das Gefühl habe, die sprechen alle sehr stark in unser Leben. Aber es gibt noch einen Punkt, den ich zum Schluss erwähnen möchte, der mir noch sehr wichtig ist. Und zwar der Punkt soll lauten, Gottes Versprechen formen Charakter. Was ich sehr interessant finde an der Geschichte von Abraham, wenn man die mal so im Zusammenhang liest, dass durch diese ganzen Geduldsprüfungen, diese Wartezeiten, die Abraham hat, dass Gott an diesem Abraham schleift wie an so einem Diamanten. Man hat wirklich das Gefühl, der Abraham aus Kapitel 11 am Anfang ist nicht derselbe Abraham, der dann zum Schluss erscheint in Kapitel 22 oder so. Denn ein Mensch, der sich an Gottes Versprechen hält und wirklich klammert, auch wenn er nicht immer gleich sieht, was passiert, der verändert sich. Das muss einfach sein. Da passiert Veränderung. Das formt unseren Charakter. Also denken wir mal ganz kurz daran, ich hatte das am Anfang ja gar nicht erwähnt, aber der Abraham war ja einer, der mal bei einer Hungersnot mit seiner Frau nach Ägypten gezogen ist und dann irgendwie auf einmal kalte Füße bekommt, dass er denkt, jemand will seine Frau klauen und dann fängt er auf einmal an, so halb zu lügen und sagt, er ist ja irgendwie meine Schwester und so. Vergleichen wir mal diesen Abraham, der sowas abzieht, mit dem Abraham, der uns in Kapitel 22 auftritt. Und da haben wir nämlich Folgendes. Abraham und Sarah haben mittlerweile ihr lang ersehntes Kind, Isaak. Sie sind überglücklich für einen Moment und dann passiert Folgendes. Es geschah nach diesen Begebenheiten. Da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bring ihn dort zum Brandopfer da auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Und die Geschichte, die jetzt folgt, die ist so krass. Weil Abraham geht einfach im Vertrauen. Und ich will gar nicht wissen, was für Gedanken er hatte, als er das gehört hat. Aber er geht auf diesen Berg und wir wissen aus dem Neuen Testament, dass im Hebräerbrief steht, dass er wusste, dass Gott imstande ist, aus den Toten aufzuerwecken. Weil irgendwie hat ja Gott versprochen, das ist jetzt der Sohn und aus dem sollen jetzt Völker entstehen und so. Ja, irgendwas muss ja Gott machen. Aber wie das, was da in ihm abgegangen ist, kann wahrscheinlich keiner so genau sagen. Er geht einfach. Und er sagt auf dieser Reise nicht sehr viel. Wenn Gott ihn ruft, dann haben wir hier gelesen, sagt er ganz knapp, hier bin ich. Dann auf dieser Reise sagt sein Sohn an einer Stelle noch, Papa, und er sagt, hier bin ich. Und dann fragt er, Papa, sag mal, wo ist denn eigentlich unser Opfertier? Kann das sein, dass wir das vergessen haben? Und er sagt ganz knapp einfach, der Herr wird sich drum kümmern. Und dann auf einmal bereitet er das vor und es ist so ein Opferaltar und Isaak liegt da und er hebt schon das Messer und ein Engel ruft und er sagt wieder ganz knapp, hier bin ich. Und danach nennt er diesen Ort wieder, der Herr wird sich drum kümmern. Man merkt, Abraham ist an dieser Stelle ein Mann der sehr wenigen Worte, aber des gewaltigen Vertrauens. Und dann auf einmal an diesem Punkt, wo er auf diesem Berg steht und wirklich bereit war, alles zu geben, dann kommt sozusagen das große Finale in seinem Leben. Weil an dieser Stelle spricht Gott noch ein letztes Mal mit ihm. Es gibt noch ein paar Kapitel in seinem Leben, die wir lesen können, aber das letzte Mal spricht tatsächlich Gott hier, danach nicht mehr. Das letzte Mal, als er spricht auf diesem Berg, schließt Gott den Kreis in seiner Geschichte. Und er sagt Folgendes. Darum will ich dich überreichen, beziehungsweise, ich erst mal noch kurz eine andere Stelle. Lege deine Hand nicht an den Knaben. Tu ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast. Darum will ich dich überreich segnen. Deine Nachkommen lasse ich so zahlreich werden wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Meer. Sie werden ihre Feinde besiegen und deren Städte erobern. Ich will deine Nachkommen und in deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Ich habe das mal kurz hier angemalt. Der letzte Satz, den Gott zu Abraham spricht, ist im großen Teil derselbe Satz, den quasi Gott ganz am Anfang spricht. Er wiederholt quasi seinen ersten Satz an Abraham. Er wiederholt nochmal, dass er ihn segnen möchte, dass er viele Nachkommen bekommen wird und dass in diesen Nachkommen alle Völker der Erde gesegnet werden. Doch ein kleiner Zusatz ist jetzt neu. Und zwar der letzte Satz, wo steht, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Das konnte er am Anfang noch nicht sagen. Weil du das getan hast, Abraham, jetzt an dieser Stelle, auf diesem Berg, jetzt habe ich dich genau dort, wo ich dich von Anfang an haben wollte. Auf diesem Berg hast du mir gezeigt, dass du mir komplett vertraust. Du hast mir gezeigt, dass du mir glaubst, auch wenn du nicht immer direkt siehst, was passiert, aber du weißt, dass ich meine Versprechen einhalten werde. Unser Mann Abraham ist ein komplett normaler Mensch, das muss man einfach so sagen. Aber hier schließt sich der Kreis seiner Geschichte und wir merken, dass die ganzen Abenteuer im Kleinen und im Großen durch den alten Orient damals ihn echt geprägt haben. Weil ich mir denke, hätte ein Abraham am Anfang seiner Geschichte sowas abziehen können? Ich glaube nicht. Gott hat an Abraham geschliffen wie an einem Diamanten und wir können sagen, Gottes Versprechen formen Charakter. Und das fasziniert mich so an Abrahams Geschichte. Weil wenn man jetzt auf einmal weiterliest und so merkt, okay, mit welchem Abraham haben wir es hier zu tun, dann kann man teilweise auch einfach nur gucken, wie fangen nach dieser Geschichte die Leute an, mit ihm zu reden. Und man merkt, die Leute merken, mit dem ist irgendwas passiert. Da gibt es zum Beispiel einen Abimelech, der zu ihm sagt, Gott ist mit dir in allem, was du tust. Das sieht man doch. An einer anderen Stelle ist er in Hebron und da sagen die Einheimischen aus Hebron, mein Herr, du bist ein Fürst Gottes mitten unter uns. Man merkt, was auch immer mit Abraham passiert ist, der hat sich verändert. Einfach nur dadurch, dass er Gottes Versprechen ernst genommen hat und sich an die gehalten hat. Und ich denke, das gilt auch für uns. Gott hat mit dir und mit mir einen Plan und er arbeitet an uns, bis er uns genau da hat, wo er uns haben möchte. Und auf dem Weg dahin geht es durch Höhen und es geht durch Tiefen und es geht durch sehr, sehr viele Fragezeichen. Aber ich glaube, wir dürfen uns auf eine spannende Reise gefasst machen, wenn wir die Versprechen, die in unserer Bibel stehen, einfach mal ernst nehmen und uns dran halten und schauen, was passiert, wenn wir wirklich Gott bei seinem Wort nehmen. Gottes Versprechen formen Charakter. Das waren jetzt ein paar Ausschnitte aus dem Leben von Abraham. Und ich denke, wir können jetzt langsam wieder landen in unserer Adventszeit hier 2023. Und ich würde sagen, manche Parallelen passen vielleicht doch ganz gut zu Weihnachten. Wir feiern an Weihnachten, dass Gott Mensch geworden ist und dass er damit quasi sein Versprechen gehalten hat, was die Leute vor Weihnachten lange erwartet haben in einer mehr hundertjährigen Adventszeit. Und wenn wir an dieses oder an andere Versprechen denken, die wir in unserer Bibel lesen, dann können wir doch ab und zu vielleicht mal an Abraham denken und können lernen, dass Gottes Versprechen Geduld fordern, aber nicht irgendwie willkürlich, sondern wirklich auch mit einem Ziel, weil wir wissen von Abraham und an seiner Geschichte auch, dass Gott gerne viel verspricht und dass er auch immer hält, was er verspricht, aber dass er das vielleicht nicht immer sofort gibt, ja? Also dass er mit einem bewussten Ziel uns auch manchmal warten lässt. Nicht um uns irgendwie im Stich zu lassen oder in die Pfanne zu hauen oder so, sondern wirklich um an uns zu arbeiten. Wir können auch lernen, dass mit Gottes Versprechen man ganz ehrlich sein darf. Es darf Tage geben, wo ich so einen Vers in der Bibel lese, der mich einfach ermutigt und wo ich mir denke, schön Gott, dass du einen Plan für mein Leben hast. Aber es darf auch Tage geben, wo ich mir denke, davon sehe ich gerade gar nichts. Und dann darf ich das Gott auch einfach so sagen und sagen, Herr, woher kann ich denn erkennen, dass das stimmt, was hier steht? Und das Letzte ist, Gottes Versprechen formen Charakter. Gott hat mit dir und er hat mit mir, er hat einen Plan. Und er arbeitet an uns, bis er uns genau da hat, wo er uns haben möchte. Und auf diesem Weg dahin geht es durch Höhen und Tiefen und durch Wartezeiten und durch wirklich heftige Momente. Aber wir dürfen vielleicht uns ja einen Vers aus dem Neuen Testament darüber schreiben. Der das gute Werk in uns angefangen hat, der wird es auch vollenden. Amen.